Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Nun, wir wollen ja über aktuelle Themen ein bisschen sprechen und Dinge, die die Gesellschaft und die Gemeinde gerade bewegen. Und heute möchten wir mit euch das Thema besprechen, Spaltung in Gesellschaft und Gemeinde. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen, dass es in der Gesellschaft gerade viele Spaltungen gibt und sich diese teilweise auch mit in die Gemeinden hineinschleppen. Nun, um dieses Thema zu besprechen, habe ich heute den Fritz Dengel bei mir. Danke, dass ich dich gewinnen konnte für dieses Thema.
Gerne.
Du erlebst ja wahrscheinlich selber die Spaltung gerade in der Gesellschaft, sogar in den Gemeinden wahrscheinlich. Wie nimmst du das so mit? Wie bekommst du das mit, was gerade passiert? Wie siehst du die Spaltung in der Gesellschaft heute?
Ja, die Spaltung in der Gesellschaft heute. Also wir haben heute mehrere Punkte, die dazu beitragen. Und ich denke, das Ganze hat so vor gut 2 Jahren begonnen. Es fing mit dem Thema Corona an. Jetzt haben wir Krieg, das Thema Klima. Das sind so, ich nenne es immer für mich so die 3 Ks, Corona, Klima, Krieg, die doch ziemliches Spaltungspotenzial haben. Und man merkt das einfach. Man merkt das. Und es ist keine Spaltung, die so am Rande läuft, wo man, ja, man hat halt eine andere Meinung und jeder sei sich seiner Meinung gewiss, aber in Wirklichkeit ist alles wieder gut, alles im grünen Bereich eben nicht. Es ist nicht im grünen Bereich. Die Spaltung oder die Gräben, die werden immer größer und immer tiefer, was diese Themen anbetrifft. Und das ist erschreckend zu beobachten, was vor 2 Jahren begonnen hat und wo wir uns heute befinden.
Mhm. Ich glaube sogar, es gibt so ein paar Ausuferungen sozusagen, die so ein bisschen älter sind. Also erinnerst du dich an diese ganzen Gender-Debatten, die irgendwie schon vor Jahren gab sie schon,
ja.
Was da in die Schulen hinein sollte, was auch hineingekommen ist.
Genau.
Und so auch von den Gemeinden nicht Halt gemacht hat.
Genau.
Was ja auch zu vielen Spaltungen innerhalb der Gesellschaft geführt hat, natürlich auch innerhalb der Gemeinden. Und allgemeine politische Themen, die so ein bisschen, du hast schon welche angesprochen, wo man merkt, da gibt es keine gesunden Debatten mehr drüber, keine gesunde Diskussion, da hat man das Gefühl.
Richtig.
Sondern es wird immer gleich, es werden Fronten aufgebaut.
Genau.
Man ist entweder schwarz oder weiß.
Genau.
Und man hakt sich da.
Ganz genau, genau. Und zumal auch, man muss natürlich auch eins feststellen, was in den letzten Monaten ganz massiv passiert ist, es werden auch Fronten im Hintergrund aufgebaut. Also nicht nur zwischen denen, die die Dinge vielleicht unterschiedlich sehen. Ich sag mal, du hast jetzt den Bürger X und den Bürger Y, die diskutieren über ein Ding und jeder hat seine Meinung, sondern im Hintergrund werden schon Fronten aufgebaut. Da sind so gewisse Strukturen, die müssen funktionieren. Das merkt man richtig. Das merkt man natürlich richtig. Und wenn du gegen diese Struktur, wenn du nicht strukturkonform bist, ja, oder konform dem, was als allgemeine Meinung gilt, dann kriegst du das richtig zu spüren. Ja. Also da sind schon ganz andere Themen auf der Bank.
Das ist ein Problem, das sehe ich auch. Also man hat das Gefühl, dass da wirklich eine Agenda steht, also dass da wirklich gezielt besondere Themen hineingeschmissen werden,
genau.
Um so eine Spaltung hervorzubringen in der Gesellschaft.
Genau.
Jetzt sind die ja nun mal da, wir sehen diese Spaltung. Was glaubst du, wer hat da Nutzen von? Also wer sollte auf die Idee kommen, Gesellschaft und Gemeinde zu spalten?
Ja, das ist eine gute Frage. Wer hat einen Nutzen davon? Fakt ist, dass jemand dahinter stehen muss, der einen Nutzen hat. Sonst würde das Ganze nicht geschehen, weil das ist eine große Sache. Es ist ja wirklich eine Trennung, eine eklatante Geschichte. Wir reden hier nicht von banalen Dingen. Ja. Hier passiert etwas in dieser Welt, was es so eigentlich noch nie gab. Die Welt wird quasi just in 2 Lager geteilt. Meine persönliche Meinung, dahinter steckt eine Agenda, eine sehr satanische Agenda, und es gibt auch ein Ziel. Ein Ziel wird durch eine Agenda erreicht. Und dieses Ziel dahinter ist genauso satanisch. Und um das zu erreichen, es gibt ja diesen berühmten Spruch, divide et impere, teile und herrsche. Mhm. Also bring das Volk gegen sich auf. Und dann kannst du es leichter beherrschen, weil dann kannst du die Gruppe und die gezielt steuern. Das ist hochinteressant. Also diese sind auch psychologische Tricks, die schon lange bekannt sind. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass wir uns genau an dem Punkt wieder befinden.
Mhm. Man kann relativ viele schlechte Sachen machen, wenn das Volk gegeneinander steht.
Genau.
Haben die genug mit sich zu tun?
Genau.
Und es gibt dann auch nur, also es gibt dann immer dieses, ich hasse den anderen. Also es ist nicht mehr dieses, ich habe eine andere Meinung als er,
genau.
Sondern er ist mein Gegner, er ist sogar mein Feind.
Genau, richtig.
Und das ist Ja, es ist gefährlich, ja. In sowas hineinzukommen. Ich habe daran gedacht, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir kennen vom Teufel, also vom Satan, wird ja auch Diabolo genannt, also der Durcheinanderwerfer.
Genau.
Also der versucht, Unordnung zu kreieren, also Dinge aus dem Ruder laufen zu lassen, Separatistengruppen zu bauen, Spaltung zu schaffen in der Gemeinde. Das ist ja, und in der Gesellschaft. Das ist ja das, was er gerne machen möchte, also aus Unordnung eine neue Ordnung hervorbringen.
Genau.
Ich glaube, deswegen sehen wir das auch so viel gerade, auch eben in der Gesellschaft. Jetzt, welche Gefahren bringen eigentlich Spaltung immer mit sich? Also wenn wir sozusagen, wenn wir Spaltung in die Gesellschaft hineinbringen, was kann daraus leicht entstehen?
Ja gut, wenn man merkt, dass man zu einem Thema verschiedene Ansichten hat und man kommt einfach nicht zusammen, also der bleibt stur dort, der stur dort, dann ergibt sich automatisch der Gedanke des Kompromisses. Wie wäre es, wenn wir eine Zwischenlösung suchen? Mhm. Wir wissen, Kompromisse waren und sind bis heute sehr gefährliches Glatteis. In bestimmten Bereichen sind Kompromisse definitiv nicht möglich. Also mal eine einfache, banale Sache. Wenn die Wand grün ist, dann gibt es keinen Kompromiss. Ich meine, wenn du sagst, in meinen Augen ist sie rot, und wir versuchen jetzt irgendwo eine Farbe zwischen grün und rot zu finden, dann würde man das Kompromiss nennen. Aber Fakt ist, die Wand ist grün. Mhm. Sie wird nie anders sein. Also in bestimmten Bereichen sind Kompromisse, was die Wahrheit anbetrifft, nicht möglich. Und jetzt kommen wir genau an einen Punkt, wo viele das erkannt haben und haben gesagt, ich bin nicht bereit, einen Kompromiss einzugehen. Weil ein Kompromiss würde für mich bedeuten, wenn ich weiß, das ist Wahrheit pur, dass ich einen Schritt auf die Lüge zugehe. Mache ich nicht. Das geht gegen mein Gewissen.
Ich glaube, wir haben das mal gesehen vor einigen Jahren oder schon, ja, vor einigen Jahrzehnten schon, dass es, als die Evolutionstheorie damals aufkam,
ja,
dass man immer gesagt hat, eigentlich ist sie ein Modell, das ist irgendwie interessant. Lass uns doch mal eine Verbindung suchen, dass wir irgendwie den christlichen Glauben und die Theorie der Evolution irgendwie zusammenkriegen. Und dann so Kompromissmodelle gebaut.
Genau.
Die waren natürlich, also die waren ja weit weg von allem, was man sich so ausdenken kann. Die waren ja wirklich sehr kreativ. Mhm. Dass Gott irgendwie geschaffen hat und dann aber sich zurückgezogen hat. Oder dass Gott in Millionen von Jahren geschaffen hat. Oder ganz seltsame Geschichten. Ja. Aber es waren halt alles Kompromissmodelle, womit dann irgendwie beide Seiten völlig unglücklich waren. Weil die Christen konnten es nicht annehmen. Und natürlich die Evolutionsbefürworter konnten es auch nicht annehmen.
Genau.
Und es gab nur so kleine Gruppen, die haben gesagt, wir haben einen Kompromiss gefunden. Aber wenn der Kompromiss zwischen Wahrheit und Nicht-Wahrheit steht, dann läuft man immer in die Lüge. Also der Kompromiss ist immer Lüge.
Genau, ganz genau das. Ein Kompromiss ist faktisch eine Lüge von der anderen Seite. Im Grunde genommen das Gleiche, aber es wird über ein Hintertürchen reingeschmissen werden. Mhm. Das Gleiche haben wir bei, du sprichst ja das Thema Evolution an, ja. Wir haben ja heute die, was sehr gerne angenommen wird in der christlichen Welt, die theistische Evolution. Mhm. Das haben bestimmt auch viele gehört. Die theistische, was im Grunde genommen nichts anderes ist, als dass man sagt, Gott hat einmal etwas gemacht und dann hat das seinen Lauf genommen von allein, hat sich alles entwickelt. Also quasi Gott hat nicht mehr die Kontrolle über das Ganze.
Genau, er hat so den Ball ins Rollen gebracht. Und dann
ja, und jetzt hat sich von alleine alles entwickelt. Ja. Ja, genau. Das ist der Kompromiss zwischen Gott hat geschaffen, er ist Schöpfer und er ist Erhalter und Erlöser. Mhm. Und zwischen, es ist alles allein geworden. Also machen wir mal so, sagen wir mal, Gott, der hat ein Wort gesagt von mir aus, hat irgendwas geschaffen, aber dann ist es alles von allein weitergegangen. Gott hat nichts mehr damit zu tun. Also solche, ja, das sind eigentlich kranke Gedanken.
Und das ist das Problem haben wir immer, wenn wir irgendwie einen Kompromiss machen wollen mit der Wahrheit. Also wenn wir auf der einen Seite, Christus sagt, sein Wort ist Wahrheit, die Bibel nehmen, und auf der anderen Seite irgendein anderes Buch. Also es kann ein Märchenbuch sein, es kann ein Telefonbuch sein.
Ja, genau.
Ich sage, ich glaube an das, ich glaube an das. Ja. Ich sage, okay, wir finden einen Kompromiss. Wird auf jeden Fall eine Katastrophe werden, wenn ich mit der Bibel irgendwo einen Kompromiss mache.
Genau.
Das ist, glaube ich, das, was wir erleben. Also man schafft viel Unordnung in der Welt, um dann was Neues hervorzubauen, eine neue Ordnung zu schaffen. Und die muss natürlich auf Kompromissen aufgebaut werden.
Genau.
Und eben auch im Glauben. Das ist, glaube ich, die große Gefahr, die wir gerade sehen. Wobei ich auch die Angst habe, dass viele sie nicht sehen, diese Gefahr. Ja. Man sieht nur viel Unruhe um sich herum und ich glaube, die Medien tun ihr Übriges dazu.
Absolut. Teil der Agenda.
Genau, ich glaube, die Gefahr ist bei den Medien, ist ja die Schwierigkeit. Jungen Journalisten wird jetzt gesagt, Du musst irgendwie so ein bisschen, wie sagt man, aufsehenerregende Nachrichten rausbringen. Am besten Kämpfe, Gegensätze, gegenteilige Meinungen hinstellen. Und das Ganze so ein bisschen, es muss wirklich wie ein Kampf aussehen. Die Leute müssen es lesen wollen oder sehen wollen. Und so schaffst du immer Pole, also Extreme. Mhm. Polarisierst die Gesellschaft.
Genau.
Und das ist halt in den Medien verbreitet. Und natürlich, wenn da der Teufel auch noch seine Freude dran hat, das so zu machen, ja, dann werden wir das natürlich ständig sehen. Klar. Führt aber in der Gesellschaft zu einer ungesunden Bewegung, dass sie sich einfach spalten lässt. Also
auseinanderdividiert wird.
Auseinanderdividiert.
Zack, fertig.
Zerreißt genau. Sich, ja. Ja. Mhm. Und dann muss das irgendwann wieder zusammengebaut werden.
Genau. Und dadurch entsteht auch, du hast ja vorher erwähnt, aus dem Ganzen, aus der Unordnung, dass Ordnung entsteht, da gibt es ja auch diesen berühmten Spruch, ich glaube, Chaos ob Ordo, also Chaos aus der Ordnung aus dem Chaos. Mhm. Das heißt, zuerst muss Chaos geschaffen werden, damit Ordnung als Resultat des Chaos, was ja so nicht bleiben kann, kommen kann. Ja. Mhm. Das heißt, also, es sind Dinge, die kommen nicht zufällig aus irgendeiner Tür herein, sondern die haben schon ihren Ursprung.
Genau. Es ist vielleicht auch gut zu sagen, dass wir da alle unsere Verantwortung mit dran tragen. Also egal, ob ich ein Journalist bin oder keiner, oder ob ich ein Politiker bin oder ein Lehrer bin oder wer auch immer, ein Prediger, ich kann so selber so ein bisschen darauf achten, dass ich das Umfeld nicht spalte mit dem, was ich mache. Da muss man ja sehr behutsam sein. Jetzt sehen wir das in der Gesellschaft, also ohne Frage, gerade in den Corona-Fragen hast du schon erwähnt, da sehen wir es sehr deutlich, wie die Spaltung war. Mhm. Also die haben sich ja gegenseitig beschimpft, als die eine Seite waren Schlafschafe und die anderen waren Mörder, die irgendwie keine Masken tragen. Und es war völlig irre, was passiert ist. Also, und wir sehen, dass sowas jetzt auch gerade immer noch sozusagen in der Gesellschaft ist. Es gibt gerade den Ukraine-Konflikt und auch da gibt es Gegensätze, eigentlich werden Kriegstreiber genannt, ja, Verharmloser und naja, wie auch immer. Aber das ist sozusagen in der Gesellschaft, sehen wir das und das können wir nur wenig beeinflussen. Jetzt ist es aber auch so, in den Kirchen gibt es das ja auch immer wieder. Also auch, ich meine jetzt wirklich alle großen Kirchen auch in der Gesellschaft. Welche Spaltung finden wir dort in den Kirchen?
Also in den Kirchen kann man das auch weltweit beobachten. Das, was du auch vorher schon erwähnt hattest, diesen Begriff LGBT. Ja, also da kommt der ganze Genderwahn her, das ganze Zeug, mit dem wir uns heute rumschlagen müssen. Ja, das hat auch in den Kirchen Fuß gefasst. Das ist so weit reingegangen, dass man auch in den Kirchen, in den großen Landeskirchen weltweit gesagt hat, nein, mit uns ist das nicht zu machen. Also die konservative Fraktion, die etwas freiheitlichere Fraktion der Kirche, also da hat man auch gemerkt, da kochen die Gemüter richtig auf. Ja. Das sind alles Themen, die müssen aber eins bedenken, bei diesem Thema LGBT, ja, das ist ein Thema, vielleicht sogar oberste Priorität auf Satans Agenda, weil es gibt eigentlich kaum etwas Gesellschaftszerstörerisches als das. Und wenn wir wissen, was Satan damit vorhat, ich meine, am Schluss, am Ende kommt eins raus, unterm Strich, Sodom und Gomorra, nichts anderes. Mhm. Das kommt dabei raus. Und er verfolgt diese Agenda. Mhm. Und natürlich hat er die Menschen in der modernen Welt, würde er die meisten auf seiner Seite haben. Mhm.
Erinnerst du dich noch daran, Sie hatten es gerade in Bremen, an Landeskirche in Bremen gesehen, es ging um die Debatte um den Pastor Olaf Latzel.
Ja, genau.
Das war ja genau das Thema, es ging auch um LGBT.
Genau.
Und da haben sie, das war ja medial so einen Aufriss draus gemacht. Also eine Sache sozusagen in seiner Gemeinde, wo da irgendwie jemand als Verbrecher beschimpft hat. Aus welchem Kontext auch immer heraus, will ich jetzt kein Urteil drüber fällen. Aber das ging ja, das konnte man ja quasi in den Tagesthemen mitverfolgen, was da gerade passiert. Ja. Da sind ja ganze Pastorenschaften auf die Straßen gegangen zur Demonstration. Und also hat jedenfalls einen riesigen medialen Aufriss erfahren, dieses Thema.
Genau.
Und man merkt, also hier gab es wirklich massive Spaltung.
Genau.
Und man hat entweder Stellung pro oder kontra bezogen und was dazwischen zu finden, es gab kaum Menschen, die irgendwie dazwischen standen und gesagt haben, naja, vielleicht scharf ausgedrückt, vielleicht hätte man es anders sagen können, aber Recht hat er oder irgendwie auch immer. Mhm. Solche Menschen gab es kaum. Ja. Du warst entweder für ihn oder du warst gegen ihn.
Er genau.
Hat, ja, dafür für Spaltung gesorgt. Ist dir aufgefallen, was das aus den Christen macht, wenn sowas in Kirchen hineinkommt? Also ist ja nicht nur die LGBT-Frage, ich erinnere mich, Corona war auch so ein Ding, was in den Kirchen da verrückt gespielt hat.
Auch das Klimathema, es gibt ja heute diese Fridays for Future und so Geschichten, ja.
Genau,
ja. Wo also sehr viele Befürworter, aber auch sehr viele Gegner, die sagen, also ihr übertreibt jetzt maßlos, ja, also bitte mal die Kirche im Dorf lassen. Ja. Und ja, das ist auch so ein Thema. Was macht das, wie gehen Christen damit um? Ich merke, dass Christen eigentlich gar nicht in die Thematik einsteigen, sie bekämpfen sofort die Symptome. Die Symptome einer Spaltung oder bestimmter aufreibender Themen sind dann immer, du beziehst Position, das ist für dich klar, der andere bezieht Position, das ist für ihn klar und jetzt bekämpft man sich. Wie du vorher gesagt hast, es geht gar nicht darum, eine Meinung von dem anderen zu hören, sondern man hasst ihn gleich. Das ist gleich so dieses, wie kann der nur so denken, der ist doch ein vernünftiger Mensch, 60 Jahre alt oder was. Man hat so seine Vorstellungen, kann nicht verstehen, wie der andere so denkt. Und das führt dazu, dass man sich wirklich bekämpft. Und man bekämpft die Symptome gar nicht. Also man geht nicht an die Wurzel. Man fragt sich gar nicht, wieso ist das Thema überhaupt so groß geworden? Was ist eigentlich an dem Thema dran? Wieso denke ich so? Wieso denkt der andere anders? Ich frage mich, ich stelle mir diese Fragen gar nicht, sondern mein Urteil ist gefällt. Die Schublade wird aufgemacht, der kommt da rein, der da, der nächste da.
Das ist ja gefährlich, weil das ja, ich meine, in der Gesellschaft würden wir es erwarten, aber sogar in sämtlichen Kirchen auch, wir sehen sowas auch innerhalb der Kirchen, also auch unter Christen, dass man relativ schnell ist, jemanden zu diffamieren oder jemanden in irgendeine Schublade zu stecken, wie du sagst. Das ist, und interessant, dass du es so nennst, Symptombekämpfung, also anstatt nach den Ursprüngen zu suchen. Oft sehen wir auch so Gruppenbildung, Parteiung
genau.
In Kirchen, in Glaubensgemeinschaften, genau. In Religionen. Das sind Dinge, wirklich so Spaltungen, die da bewusst reingetragen werden, die in dieser Gesellschaft so ein bisschen mitschwingen und wo es heute wirklich heißt, du musst dich entscheiden, auf welcher Seite du stehst. Du bist entweder dafür oder du bist dagegen und machst damit automatisch den anderen zu deinem größten Feind. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Bewegung. Jetzt sehen wir das in den Kirchen. Wir sehen aber auch in den Kirchen, dass es ja auch innerhalb oder also nicht innerhalb, sondern unterhalb der verschiedenen Kirchen sozusagen zu Spaltungen kommt, wenn ich überlege, damit die große katholische Kirche, die orthodoxe Kirche, die evangelischen Kirchen, die vielen Freikirchen, die tausende von Denominationen in den USA, die vielen kleinen einzelnen Kirchen. Jetzt, die haben ja auch alle sozusagen gewisse Spaltungen in bestimmten Fragen und sich ja teilweise auch zum absoluten Feindbild gemacht. Jetzt sagt man, das kann natürlich nicht so bleiben, wir müssen irgendwie wieder zusammenkommen, wir sind ja alle irgendwie Christen. Mhm. Weißt du, wo das hinführt?
Mhm. Es führt in das vermeintlich Gute. Stichwort Ökumene.
Da wollte ich drauf hinaus, ja.
Genau. Das vermeintlich Gute. Also wir können doch diese Spaltungen nicht einfach so stehen lassen. Diese Gräben werden immer größer und das kann nicht sein. Wir müssen doch alle zusammen, wir ziehen an einem Strang, wir glauben doch alle an den gleichen Gott, wir haben alle die gleiche Vorstellung, wir wollen doch alle einmal mit Jesus leben, erlöst sein. Und das Ganze, ja. Und also ein paar Gemeinsamkeiten schmeißt man in den Topf und dann sagt man so, das reicht. Über die Unterschiede wird nicht mehr gesprochen, das spielt keine Rolle mehr, denn in der Ökumene geht es ja nicht um Unterschiede. Es geht nur um die paar Punkte, die wir zusammen haben. Ja? Mhm. Aber die vielen Unterschiede, die uns eigentlich tatsächlich auseinander dividieren, um der Wahrheit willen, die werden nicht erwähnt. Und Ökumene ist vielleicht an und für sich ein guter Gedanke, aber bitte nicht auf Kosten der Wahrheit. Und genau das geschieht.
Wertvoller Punkt. Ich hab mir ein Zitat von Schwester Weid rausgesucht. Finden wir in dem Buch für die Gemeinde geschrieben, Band 2. Ich zitiere es mal eben. Seite 159 heißt es da, Einigkeit macht eine Gemeinde stark. Weil Satan das weiß, verwendet er alle Kraft darauf, Unruhe zu stiften und Spaltung zu bewirken. Er sieht es nicht gern, wenn Gläubige in Harmonie und Frieden miteinander leben. Deshalb ist es ungeheuer wichtig, die Einigkeit zu bewahren oder nach Wegen zu suchen, sie wiederherzustellen. Gibt es ein Gegenmittel, mit dem man Uneinigkeit und Streit bekämpfen kann? Ja, es gibt eins. Es heißt, Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Also, genau. Ellen White sagt sola scriptura. Also, wenn wir Einigkeit wollen, dann genau wie du sagst, nicht auf Kosten der Wahrheit. Die Wahrheit muss Wahrheit bleiben.
So ist es.
Und da müssen wir uns wieder zurückfinden.
Genau, so ist es.
Und der Teufel versucht, Spaltung zu machen. Ja.
Absolut. Mhm.
Das ist ein Riesenproblem. Gab es übrigens damals auch schon in ersten Gemeinden. Paulus schreibt von Spaltung in Korinth zum Beispiel.
Ja.
Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist denn Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Bis dahin. Also, da war Paulus, als er diesen Brief schrieb, hat er, ich glaube, wo war der? In Galatien, glaube ich. Ist von jemandem zu Ohren gekommen, von einem Gesandten, von der Chloe, dass da Spaltungen und Schwierigkeiten in der Gemeinde sind. Und er sagt, bitte, bitte hört auf damit. Also die Gemeinde zu spalten wird immer dazu führen, dass die Gemeinde schwach wird.
Genau.
Und er weiß genau, dass der Teufel da am Werk ist. Und er sagt, bitte hört auf. Also nicht du gehörst zu Apollos und du zu Christus und du zu Paulus und du zu Petrus. Ihr seid alle Christen. Ihr gehört alle zu Christus. Und wenn es da jetzt einen Unterschied gibt sozusagen zwischen Apollos und Paulus, so, dann können wir darüber reden. Aber macht euch deswegen nicht zum Feind. Und also
ja, richtig.
Sucht die Wahrheit.
Genau.
Forscht in der Schrift, wie er zu den Christen in Berea sagte, wie edel sie gesinnt waren, weil sie alles überprüften, war bestimmt.
Absolut.
Müssen wir viel mehr zuhören.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Das ist das, was wir, ja, was vielleicht der Rat sozusagen an alle Kirchen, an uns alle, an alle großen Kirchen in der Welt, die Wahrheit in der Schrift zu suchen. Jetzt vielleicht mal so den Fokus so ein bisschen auf die Adventgemeinde, also die Gemeinde, zu der wir beide auch gehören.
Mhm.
Diese Spaltung, wenn vielleicht auch nicht so deutlich wie in der Gesellschaft, sehen wir trotzdem sogar in der Adventgemeinde. Auch da finden solche Fragen statt, vielleicht LGBT wahrscheinlich eher weniger, aber naja, gibt es auch hier und da. Aber gerade auch im Bereich von Corona, vom Krieg, also was halt die Gesellschaft bewegt, das wird ja auch ein bisschen mit in die Gemeinde hineingebracht, wenn es auch vielleicht nicht so stark dort gesehen wird. Jetzt wissen wir aber auch, dass es eine Sichtung in der Gemeinde geben wird. Also, das kennen wir aus der Bibel, es wird eine Sichtung geben. Was kann man sich darunter vorstellen?
Mhm. Sichtung, das ist ein Begriff, der wird sogar heute noch verwendet, auch im Sport. Im Sport, es gibt Fußballtrainer, die sichten. Das heißt, die gehen tatsächlich, die schauen sich entweder auf dem Fernsehen oder live, schauen die sich bestimmte Spiele an und haben den Fokus auf bestimmte Spieler. Die kaufen die ein, also die haben Interesse daran. Und die schauen sich Spieler an, wie gut sind die, wie schlecht sind die, sind die es wert, die Summe, ja, wenn wir den kaufen wollen oder nicht. Ja. Also da wird wirklich im Grunde genommen gesichtet und am Ende ausgesichtet. Ja. Der kommt in Frage, der nicht, der ist ausgesichtet. Ja.
Mhm.
Und so wird dann quasi der Kern immer kleiner und da habe ich zum Beispiel zwei Spieler, die sind interessant, die will ich kaufen. Oder an denen habe ich Interesse. Ja. Egal, auf kleinster Ebene, Verbandsliga, Kreisliga oder große eben Bundesliga. Ja. Also so arbeitet man da auch im Sport.
Mhm.
Also Sichtung ist im Grunde genommen nichts Altes, sondern es wird heute noch gemacht, nur der Begriff selber, Sichten, verwendet man jetzt heute kaum noch. Aber es geht darum, auszusichten.
Sortieren.
Sortieren, mhm. Auszusortieren, ja.
Mhm. Jetzt wissen wir von, ich glaube, das ist das Buch Amos. Ich glaube in Amos, wo es heißt, wo der Herr sagt, ich lasse das Volk Israel oder das Haus Jakob durch alle Heidenvölker sichten.
Amos 9, Vers 9.
Amos, ja.
Mhm. Genau, da, richtig, das sagt der Amos, richtig.
Und ich glaube, also da wissen wir, also Gott selber wird das bewirken. Also Gott selber macht das ganz mit dem genau. Haus Jakob. Wie wird so, also wenn wir das auf unsere Zeit beziehen, in der wir heute leben, wie macht Gott das? Also, oder wie wird diese Sichtung ausgelöst, dieses Trennen von, man sichtet ja, er sagt ja, wie Weizen werde ich sie sichten. Also man trennt die Spreu vom Weizen.
Richtig, genau. Das Gute vom Bösen im Grunde genommen. Das,
genau.
Bei Spreu und Weizen ist es das Brauchbare und Unbrauchbare sozusagen, mhm. Aber das Gute vom Bösen. Und das tut tatsächlich Gott. Interessant, dass dieses Werk nur Gott tun kann.
Mhm.
Weil ja Gott auch gleichzeitig sagt, ihr sollt nicht alles miteinander ausraufen, das Gute, also den Weizen und das Unkraut. Vorsicht, ja. Denn wir können nicht alles im Herzen eines Menschen sehen, aber Gott schon. Und Gott sieht in das Herz und irgendwann mal ist ein Punkt erreicht, wo die Gemeinde gereinigt, gesichtet werden muss. Und dann muss Gott das persönlich machen und damit keine Fehler passieren, ist es eben die Aufgabe Gottes allein, weil wir Menschen würden Fehler machen in dieser Sache.
Mhm.
Es ist eine andere Geschichte, wenn es offene Sünden sind in der Gemeinde. Da sagt die Bibel auch ganz klar, die müssen wir angehen, die müssen wir auch bekämpfen. Die dürfen in der Gemeinde nicht bleiben, die offenen Sünden. Ja.
Mhm.
Aber in vielen Bereichen geht es gar nicht um offene Sünde und das siehst du nicht. Und da muss Gott, dieses Werk muss deswegen Gott tun, um die Gemeinde zu reinigen. Das können wir so nicht.
Mhm. weil es Dinge gibt, die einfach unsichtbar sind.
Ja, genau. Die
auch
sind
innerhalb
so
der Gemeinden.
Innerhalb der Gemeinde,
was ja. Wir auch wissen von der ersten Gemeinde, wo ja Jakobus sagt, es sind Wölfe, sind in die Gemeinde gekommen. Etliche haben sich eingeschlichen, sagt er, schon in der apostolischen Gemeinde.
Genau. Da ist auch das Beispiel Hananias Sapphira. Unsichtbar.
Ja, genau.
Gott hat es dem Petrus offenbart, ja, pass auf, was hier geschieht, das ist nicht gut für meine Gemeinde. Meine Gemeinde ist hier die erste Urgemeinde, die ist rein, heilig, die hat einen Auftrag und da hat Heuchelei und andere Dinge haben keinen Platz da drin. Und Gott hat ausgesichtet. Mhm. Aber niemand wusste, es war keine offene Sünde. Also die haben das versteckt gemacht. Das ja, wollten ja auch nicht, dass es jemand weiß. Aber Gott wusste es. Und so wird es auch am Ende der Zeit sein mit der Sichtung jetzt.
Wie wird sie eigentlich ausgelöst, diese Sichtung? Also was muss passieren, damit es zur Sichtung kommt?
Okay. Da schreibt Ellen White etwas dazu und ich bin der Meinung, dass wir das Zitat auch hier haben. Und zwar in Testimonies for the Church, Band 1, Seite 181, schreibt sie Folgendes. Ich fragte nach der Bedeutung der Sichtung. Mir wurde gezeigt, dass sie hervorgerufen wird durch den Rat des treuen Zeugen an Laodicea. Alle, die ihn annehmen, werden motiviert, ihren Grundsätzen noch treuer zu sein und die reine Wahrheit zu verbreiten. Aber manche werden dieses eindeutige Zeugnis nicht dulden. Sie werden sich dagegen auflehnen. Dadurch wird die Sichtung unter den Gläubigen ausgelöst. Mhm. Also bekommt man selten so eine direkte Antwort auf eine direkte Frage. Wodurch wird die Sichtung ausgelöst? Dadurch wird sie ausgelöst. Und wodurch? Wir haben ja in Offenbarung 3, wir haben ja die sieben Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3, und an die letzte Gemeinde, Laodicea, das ist diese Gemeinde, in der wir uns heute befinden, wir haben die allerletzte vor der Wiederkunft, ist es eigentlich, Laodicea bekommt eine katastrophale Diagnose zu seinem Zustand von Gott. Es ist im Vergleich zu den anderen Gemeinden eine reine Katastrophe, nicht ein einziges Lob. Und Gott wünscht sich, dass diese Gemeinde rauskommt aus diesem Zustand, aus dem laodizianischen Zustand. Nämlich der Zustand ist der, die Gemeinde denkt, sie hat alles, was sie braucht. Sie ist reich, sie ist vollkommen, alles ist gut. Wir gehen doch jeden Sabbat in die Gemeinde, wir geben Zehnten, wir machen Missionen, alles super. Und Gott sagt, das ist das, was du denkst. In Wirklichkeit sage ich dir, wie du bist und zeigt uns den Zustand auf. Und sagt, du bist arm, blind, jämmerlich, bloß, elend, nackt. Also katastrophal. Und dann sagt er, um da rauszukommen aus diesem tatsächlichen Zustand, in dem du dich befindest, biete ich dir ein paar Dinge an. Darunter gehört der Heilige Geist, das ist die Augensalbe, die Läuterung, die wir brauchen. Also es müssen auch Prüfungen kommen bei uns. Es müssen welche, es sind wichtig für die Endzeit.
Damit der Glaube gefestigt wird.
Genau, richtig. Und verschiedene andere Dinge, die Gott uns anbietet. Und jetzt kommen welche, die sagen, ich brauche das nicht. Ich bin doch gut, wie ich bin. Ich liebe Jesus, ich bin erlöst. Alles gut. Um aus diesem Zustand rauszukommen, hat uns Gott eine Lösung gegeben. Die Frage ist, nehme ich sie an oder nicht? Wenn ich sie nicht annehme, dann werde ich dadurch, dass ich sie ablehne, wird die Sichtung ausgelöst und Gott wird dann trennen müssen zwischen denen, die sie annehmen, seinen Rat, und zwischen denen, die ihn ablehnen. Mhm.
Das ist interessant, dass diejenigen, also was du gerade vorgelesen hast, wer den Rat annimmt von Jesus, ja, der wird noch grundsatztreuer, also wird, noch, ja, also wird veredelt werden.
Genau.
Es wird für andere aussehen wie Fanatismus. Also wenn jemand nicht zu Christus gehört und aber jemanden sieht, der auf dem Weg der Heiligung ist, ja, dann sieht das aus wie, hier stimmt was nicht. Das ist ja das Gleiche. Die haben wir damals alle Anstoß genommen, also in der Gemeinde, ich sag mal, die Pharisäer damals in der Zeit von Jesus, die haben alle Anstoß an ihm genommen, wenn sie denn nicht wirklich zu Gott gehörten.
Ja.
Treue Leute, Nikodemus zum Beispiel, Josef von Arimathea und
also ja, genau,
edel gesinnte Menschen,
genau,
die haben das gesehen an ihm und haben gesagt, das ist schon ein besonderer Mensch, also ist schon richtig, was er macht. Andere, die den Weg der Heiligung gar nicht gehen wollten, die ihr Leben gar nicht verändern wollten, die haben massiv Anstoß an ihm genommen, sogar so weit, dass sie ihn nachher gekreuzigt haben.
Ja.
Ich glaube, sowas Ähnliches, das wird in der Sichtung dann auch beschrieben. Also die Gemeinde wird sich wirklich, es gibt eine Spaltung in der Gemeinde.
Ja.
Das ist zwar traurig, dass es so ist, aber in dem Fall wird es so kommen. Hat jetzt wenig zu tun mit den Spaltungen, die wir heute sehen, auch wenn es hier und da schon überall so knistert und anfängt.
Mhm.
Aber das ist wirklich so eine massive Spaltung durch die Gemeinde, wo Gott sagt, die sind mir treu und die nicht.
Richtig, ja.
Das ist schon besonders, ja.
Also Paulus sagt es sogar auch im 1. Korinther, wir haben vorher gelesen, wenn wir dann ein paar Kapitel weitergehen würden, Kapitel 11, Vers 19, sagt Paulus, es müssen Spaltungen unter euch kommen, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden. Mhm. Interessant. Mhm. Also hier ist es wirklich, also es gibt eine Schmerzgrenze. Frieden oder, wie gibt es da diesen, ja genau, viele sagen, wir wollen uns nicht streiten, um des Friedens willen diskutieren wir gar nicht. Mhm. Das ist auch eine gefährliche Falle, denn wenn die Wahrheit darunter leidet, dann haben wir alle ein Problem, früher oder später. Und hier sagt auch Paulus, es müssen Spaltungen kommen, damit die Rechtschaffenen unter euch, also die, die der Wahrheit folgen, mhm, und die, die der Wahrheit nicht folgen, denn diese Spaltung wird Gott persönlich tun in der Gemeinde.
Hat das nicht Martin Luther irgendwie so formuliert, dass er sagte, Frieden wo immer möglich, aber Wahrheit um jeden Preis?
Genau.
Also seid friedlich, so viel an euch ist,
richtig,
hat Frieden, genau, mit jedermann. Aber wir können natürlich die Wahrheit nicht verleugnen. Also können, ja, nicht Jesus nicht verleugnen.
Ja, mhm, genau.
Das ist ein wichtiger Punkt. Du hattest, glaube ich, schon gesagt, warum diese Sichtung in die Gemeinde hineinkommt, warum Gott das überhaupt zulässt. Ich glaube, du sagst es zur Reinigung. Also,
ja, genau. Mhm. Genau. Die Gemeinde Gottes, die muss gereinigt werden. Es muss, also wenn wir die Bibel im prophetischen Kontext, das, was am Ende der Zeit passieren wird vor der Wiederkunft Jesu, wissen wir, es wird einen lauten Ruf geben an die Welt. Mhm. Es wird noch einmal das Evangelium mit, also die Posaune wird noch einmal richtig erschallen mit großer Kraft, damit jeder Mensch sich entscheiden kann. Da gibt es auch eine extra Eisbergsendung, der laute Ruf heißt die. Haben wir mal vor einiger Zeit gemacht. Und um diesen lauten Ruf verkündigen zu können, braucht Gott eine Gemeinde, die rein ist. Also die diesem Ruf oder diesem Ton, mhm, einen deutlichen Klang gibt. Also wirklich, das sprechen nicht mehr 10, 20, 50, 100 verschiedene Zungen, sondern man spricht mit einer Zunge, man ist sich eins, vereint durch den Heiligen Geist, vereint in der Wahrheit, vereint in Christus. Und um diese Gemeinde, diesen Zustand herzustellen, den Zustand der Urgemeinde oder die apostolische Gemeinde, muss die Sichtung kommen. Also das heißt die Reinigung.
Das ist der Punkt. Also ich glaube, wir sehen das ja, die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten erfolgt jetzt in dem Zeitpunkt, als die Gemeinde in vollkommener Harmonie zusammen war.
Ja.
Jetzt würden wir sagen, können wir eine vollkommene Harmonie in der Gemeinde herstellen? Und eigentlich, solange der Teufel will, versucht er doch, da Spaltung reinzubringen. Also wirklich auch von außen und von innen. Ist es überhaupt möglich? Und das, glaube ich, Gottes Wirken, dass er diese Sichtung herbeiführt.
Genau.
Denn in der apostolischen Gemeinde zu Pfingsten war es ja auch so, die Gemeinde war unter großer Verfolgung. Und die haben wirklich, die haben gerungen nach diesem Frieden. Und die kamen zusammen, es waren nur wenige, es war eine gefährliche Zeit, aber da wurden sie gesegnet. Und das große Missionswerk begann,
ja,
zu Pfingsten. Und das werden wir im Spätregen, also in der nochmaligen Ausgießung des Heiligen Geistes, dann wieder sehen.
Genau, mhm, genau. Ist auch so, dass wir auch in der Geschichte der Gemeinde beobachtet haben, überhaupt durch alle Epochen hindurch, dass interessanterweise die Gemeinden dann am stärksten waren und dann am einheitlichsten, wenn ich es mal so ausdrücken darf, wenn Verfolgung da war. Mhm. Interessant, gell?
Ich glaube, Verfolgung bringt eine natürliche Sichtung mit sich.
Ja,
auch das. Der Glaube geprüft wird.
Er wird geprüft, mhm, und es geht endlich mal um diese Substanz. Also solange Wohlstand, schau dir mal die Gemeinden in den Industrienationen an, das ist zum Teil eine Katastrophe. Also auch überhaupt, wie viele Leute noch die Kirchen besuchen, wie viele Gemeindeglieder man noch hat, wie viel Leben noch drin ist. Leben im Sinne von dem, was die Bibel als Leben versteht, also mhm, Jesus im Glauben treu nachzufolgen, ja. Mhm. In den westlichen Hemisphären, Industrienationen, ist es ganz anders wie in den Ländern, wo Menschen noch kämpfen müssen. Mhm. Wo sie noch um ihr Brot, täglich Brot kämpfen müssen. Da merkt man, dass der Wohlstand vielleicht nicht unbedingt ein Segen für unsere Welt ist heute.
Es gibt auch weniger Streitigkeiten in Gemeinden, die in verfolgten Gebieten stehen.
Ja.
Wo vielleicht sogar das Christentum verboten ist.
Ja.
Also unabhängig davon, welche Denomination das ist.
Genau.
Aber wo solche Gemeinden sind und man besucht diese, sieht man die Geschwister, die halten wirklich treu zusammen.
Ja.
Und da verlässt sich einer auch auf den anderen, weil, ja, es, genau, wirklich um ihre Sicherheit, sogar um ihr Leben geht.
Natürlich. Mhm.
Ich hab ein Zitat von Ellen White rausgefunden, wo so ein bisschen deutlich wird, wodurch die Gemeinden gesichtet werden. Und das ist in Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2. Mhm. Da heißt es auf Seite 282, es ist sicher, dass unter uns eine Abkehr vom lebendigen Gott und eine Hinkehr zu Menschen eingetreten ist, indem man menschliche Weisheit an die Stelle der göttlichen gesetzt hat. Gott wird sein Volk aufrütteln. Wenn andere Mittel erfolglos bleiben, werden Irrlehren eindringen, die eine Sichtung herbeiführen und die Spreu vom Weizen trennen werden. Es ist schon sehr bemerkenswert, also dass sie hier schreibt von, wenn alles andere erfolglos bleibt, um die Gemeinde zu sichten, also um die Trennung zu schaffen,
genau,
dann kommen Irrlehren in die Gemeinden hinein. Also Gott lässt es dann zu, dass Irrlehren in die Gemeinde kommen, was dazu führen wird, dass die Leute, die das Wort Gottes gut kennen, in Sicherheit sind und Menschen, die das Wort Gottes nie wirklich zu Herzen genommen haben, nie wirklich eine echte Beziehung zu Christus hatten.
Werden verführt.
Genau, sie werden verführt, ja. Das ist schon wirklich alarmierend. Ich meine, preis den Herrn, dass er uns das vorher schreibt. Ja. Dass er sagt, guck mal, das wird passieren.
Genau.
Damit wir uns vorbereiten können. Aber das ist der Weg, der am Ende gegangen wird.
Genau. Ja, es ist nicht von der Hand zu weisen, denn wir stehen kurz vor diesem Ereignis. Wir sehen jetzt schon die ersten Tropfen der Irrlehren, die sich versuchen, die Gemeinden hineinzuschleichen. Egal von welcher Seite, links oder rechts, sie kommen. Mhm. Der Punkt ist aber der, im großen Kampf selbst hat Ellen White diesem Thema ein ganzes Kapitel gewidmet. Also Gott hat sie dazu beauftragt, ein ganzes Kapitel zu schreiben, die Bibel eine Festung. Ja? Mhm. Die einzig sichere Festung. Wenn wir nicht gegründet sind im Wort Gottes, wir haben keine Chance. Wir haben jetzt schon, wenn wir jetzt schon sehen, was in dieser Welt passiert und beobachten das aus dem prophetischen Blickwinkel, ja, und lassen ein prophetisches Licht darauf scheinen, dann können wir die Dinge schon relativ gut und sauber einordnen, aber es sind die Anfänge dessen, was uns noch erwartet. Mhm. Aber wenn wir die Bibel nicht kennen, woher willst du wissen? Woher willst du die Dinge einordnen können? Du verlässt dich auf deinen Nachbarn, du verlässt dich auf ARD und du verlässt dich auf YouTube und verlässt dich auf irgendwas. Das führt definitiv zum Scheitern. Darum kann ich nur ermutigen, jetzt ist die Zeit. Solange noch die Zeit ist, in Amos 8 sagt uns die Schrift, dass eine Zeit kommen wird, wo ein großer Hunger und Durst herrschen wird auf dieser ganzen Welt, aber nicht nach Brot und Wasser, sondern nach dem Wort Gottes, und es wird nicht mehr zu finden sein. Mhm. Die Zeit kommt, dann werden die Menschen, sie würden alles darum geben und haben keine Chance mehr. Heute ist der Tag. Mhm. Heute.
Wichtiger Punkt, ja. Es gibt, glaube ich, auch Dinge sozusagen, die wir in den Gemeinden erleben, die Gemeinden zerspalten, kaputt machen. Ich möchte mal zwei Beispiele zeigen. Mhm. Eins möchte ich zitieren aus dem Buch für die Gemeinde geschrieben, Band 1 von Ellen White. Auf Seite 189 schreibt sie, du suchst dir Abschnitte aus den Zeugnissen heraus, also aus ihren Schriften, die vom Ende der Gnadenzeit und von der Sichtung unter Gottes Volk sprechen. Und du behauptest, aus diesem Volk werde ein reineres, heiligeres Volk hervorgehen. Du tust dem Feind damit einen Gefallen. Würden viele deine Ansichten übernehmen und entsprechend handeln und reden, dann würde es zu einer so gewaltigen Welle von Fanatismus kommen, wie es sich kaum jemals unter Siebenten-Tags-Adventisten gegeben hat. Das ist genau das, was Satan möchte. Ja. Also die Idee hier, zu sagen, es wird also aus der Adventgemeinde kommt noch ein heiligeres, reineres Volk heraus, da kommt noch was hervor. Da sagt sie, wenn du das predigst und das weitergibst, dann wird es zu einer Welle von Fanatismus kommen. Man würde ja sagen, ist das denn so böse gemeint? Also heiliger, reiner, klingt ja erstmal gar nicht verkehrt. Aber es ging sogar damals so weit, dass die Leute behauptet haben, die Gemeinde ist Babylon. Und es muss was Neues hervorkommen. Also es hat sich Fanatismus entwickelt,
genau,
aus der
genau.
Botschaft.
Richtig. Das haben wir aber auch heute noch, dass das behauptet wird, die Gemeinde ist zu Babylon geworden. Ja. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass wir viele Kämpfe haben in der Gemeinde. Die Gemeinde Gottes, sagt Weil selbst, ist eine kämpfende Gemeinde bis zum Schluss. Also der Sieg kommt am Schluss. Das heißt, so lange werden wir kämpfen. Es werden auch Kämpfe in der Gemeinde sein. Wie soll ich es ausdrücken? Wer von uns kann, es ist, man schaut leicht auf die anderen. Man schaut leicht auf die in einer Gemeinde. Mhm. Und wenn man auf die anderen schaut, findet man immer einen Fehler. Denn es ist eben keiner, der fehlerlos ist. Aber wenn wir anfangen, auf uns zu schauen, dann wird das, wovon auch Offenbarung 18, Vers 1 spricht, dass der Glanz der Herrlichkeit Gottes die Erde überstrahlt, also das Volk Gottes den Charakter Jesu wiederherstellen, dann wird das alles noch viel schneller kommen, als wir denken, wenn wir anfangen, auf uns zu schauen und zu sagen, hey, könnte es sein, dass ich vielleicht die Ursache bin in der Gemeinde für dieses oder jenes Problem und nicht immer bloß der andere. Wenn wir wirklich damit beginnen, dann kommen wir dem Ganzen, dem Erlösungswerk viel schneller und viel näher und es geht alles viel schöner, aber wir haben noch immer die Neigung, zum Stolz, zum Hochmut, zu diesen Dingen, anstatt zu Demut und Sanftmut.
Und es ist noch ein Kuriosum, dass, vielleicht kannst du das den Gedanken nachvollziehen, wenn ich in der Gemeinde auf jemand anderen blicke und ich selber nicht nahe bei Christus bin, dann sehe ich viele Fehler da, jeder von uns hat Fehler, und ich ärgere mich darüber und ich zeige diese Fehler an und sage, das ist böse und das ist falsch. Ja. Wenn ich auf mein eigenes Leben gucke, sehe ich mindestens genauso viele Fehler, aber darüber ärgere ich mich nicht, darüber bin ich zuerst mal traurig. Und ich bitte, Herr, bitte hilf, dass das verändert wird. Jetzt wäre es doch eigentlich schön, wenn ich den anderen sehe und ich sehe da einen Fehler, dass ich für ihn bete, traurig bin und sage, bitte, Herr, hilf ihm, dass da eine Umkehr kommt.
Genau.
Bei mir selbst ist das so, wenn ich auf mein eigenes Leben gucke, sage ich, ich bin traurig über die Fehler, die da sind. Wenn ich auf das Leben eines anderen gucke, kann es sein, wenn ich nicht nah bei Christus bin, dass ich eher wütend bin, zornig.
Ja.
Und das darf nicht sein. Christus hat auf die Leiden geguckt um sich herum, hat angefangen zu weinen.
Ja.
Er sah auf Jerusalem und wusste, dass da sind Mörder, die wollen ihn umbringen.
Genau.
Und statt sie zu verfluchen, sagt die Bibel, er weinte.
Ja.
Und diese Einstellung, die muss in uns drin sein. Und das ist halt aus Nähe zu Christus.
Absolut.
Ich will nochmal das Gegenteil eben zeigen. Ich habe gerade den Fanatismus aufgezeigt.
Mhm.
Ich möchte nochmal das Gegenteil zeigen durch eine Bibelstelle, die wir im vierten Buch Mose finden, in Numeri. Vierten Mose. Und dort im 16. Kapitel. 4. Mose 16. Genau, ist diese.
Korah, ne?
Genau. Die Empörung Korahs. Ich lese mal ein paar Verse daraus vor. Und Korah, der Sohn Jitzas, des Sohnes Kahats, des Sohnes Levis, nahm mit sich Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, den Sohn Pelets, Söhne Rubens, und sie empörten sich gegen Mose samt 250 Männern aus den Kindern Israels, Vorstehern der Gemeinde, Berufene der Versammlung, angesehene Männer. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihnen, ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Als Mose dies hörte, warf er sich auf sein Angesicht und er sprach zu Korah und zu seiner ganzen Rotte so, morgen wird der Herr wissen lassen, wer ihm angehört und wer heilig ist, sodass er ihn zu sich nahen lässt. Wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. So tut nun dies, Korah und seine ganze Rotte. Nehmt für euch Räucherpfannen und tut morgen Feuer hinein und legt Räucherwerk darauf vor den Herrn. Und der Mann, den der Herr dann erwählt, der ist heilig. Ihr beansprucht zu viel, ihr Söhne Levis. Nun, hier sehen wir die Geschichte, ich will es jetzt nicht weiterlesen. Wir wissen, später tat sich die Erde auf und hat die Sippe Korahs verschlungen.
Mhm.
Aber hier lesen wir von so einer Empörung, und es waren ja keine geringen Männer, angesehene Männer im Volk, Leviten, also wirklich, also genau. Vorsteher der Gemeinde
Führer,
heißt es hier.
Ja. Führer.
Genau, Führer in der Gemeinde. Und die lehnen sich jetzt gegen Mose auf und sagen, ihr beansprucht zu viel, die ganze Gemeinde ist heilig. Also nicht, ihr sollt das hier irgendwie lenken und leiten und so,
genau.
Sondern wir alle haben hier Mitsprache, wir alle machen das jetzt gemeinsam und haben eigentlich, also wenn man so die Geschichte so liest, die hatten nichts Gutes vor. Es waren auch keine guten Menschen. Und später ruft Mose dann Datan und Abiram.
Abiram, ja.
Er ruft sie und sie sagen, wir kommen nicht, wir wollen nicht. Man denkt, Und hier verursachen sie Spaltung in der Gemeinde. Aber wir versuchen sie bewusst, dass Mose zu separieren und Aaron und versuchen hier Spaltungen zu machen und irgendwie Parteien herzustellen, um irgendwie mitzuregieren, mitzuherrschen, was zu sagen zu haben. Und Gott verhindert das umgehend.
Ja.
Es ist interessant, dass es so eine Auflehnung ist, weil das ist hier eine Auflehnung nicht von irgendwie Leuten von außen, die davon nichts verstehen, sondern das sind angesehene Männer, also mit hohen Positionen innerhalb der Gemeinde, die Verantwortung tragen. Und die lehnen sich hier auf und sagen, wir wollen eigentlich mehr zu sagen. Wir wollen sagen, ist eigentlich so rum besser als das, was der Herr sagt. Aber das ist hochgefährlich.
Mhm.
Und hier sieht man so ein bisschen das eine, was ich gerade am Anfang sagte, war ja so ein bisschen der Fanatismus.
Genau.
Die Gemeinde ist Babylon, da wird noch ein ganz heiliges Volk herausgehen und so. Und auf der anderen Seite völliger Liberalismus.
Genau.
Was der Herr sagt, ist nicht so wichtig. Wir alle sind da gleich und wir sind alle mit dem Herrn verbunden.
Mhm. Genau.
Wir wollen da was Neues machen. Und beides ist super gefährlich und schafft starke Spaltung in der Gemeinde, zerreißt die Gemeinde.
Ja, absolut, absolut. Und hier hat auch Gott nochmal eindeutig demonstriert, dass er sich nicht spotten lässt. Ja. dass sein Wort immer noch die höchste Autorität in der Gemeinde ist. Und das wird in allen Zeiten bis zur Wiederkunft Jesu wird das immer so bleiben. Sein Wort ist die höchste Autorität in der Gemeinde. Auch wenn heute manche der Meinung sind, dass man Dinge anders angehen kann oder komplett anders machen. Wir leben in einer anderen Zeit. Wir müssen das Ding neu interpretieren. Wir müssen dies, wir müssen jenes. Da sei nur eins gesagt, das Wort Gottes, mit dem Wort Gottes spielt man nicht. Und Gott wird auch heute richten, auch wenn das noch nicht sofort sichtbar tut. Aber er hat das letzte Wort und er ist der, der durch die sieben Gemeinden hindurchgeht, der Herr der Gemeinden.
Wenn man das jetzt übertragen möchte auf die heutige Zeit, also was damals bei Kora passiert ist, dass sozusagen, also wie Leute mit Rang und Namen in der Gemeinde sich erhoben haben, hier gegen Mose und Aaron, und versucht haben, die Gemeinde von innen ja auszuhöhlen, zu zerspalten, dann habe ich was gefunden, was Ellen weiter zu schreibt, wie es am Ende aussehen wird, also wie man versuchen wird, die Gemeinde von innen kaputt zu machen. Das schreibt sie in Testimonies for the Church, Band 4, auf Seite 211. Es ist Satans Plan, zunächst das Vertrauen der Gläubigen in die Zeugnisse zu schwächen, also in ihre Schriften.
In ihre Schriften, ja.
Als nächstes folgt dann Skepsis bezüglich unserer wichtigsten Glaubenslehren. Das wären unsere Fundamentals, diese 28 Glaubenspunkte. Der Säulen unserer Botschaft. Danach Zweifel an der Heiligen Schrift, dann geht es geradewegs ins Verderben. Wenn die Zeugnisse, die man einmal glaubte, angezweifelt und aufgegeben werden, dann weiß der Böse, dass die Getäuschten damit nicht aufhören werden. Er verdoppelt seine Anstrengung, bis er sie zum offenen Widerstand gebracht hat, der unheilbar ist und im Untergang endet. Also die Reihenfolge hier ist, erst werden die Schriften von Ellen White angegriffen. Also, ja, das war früher vielleicht mal, ist irgendwie nicht. Brauchen wir heute nicht mehr oder wie auch immer. Das führt dann dazu, dass unsere Fundamentals, unsere Glaubenspunkte angegriffen werden, die Säulen unserer Gemeinde. Man versucht, diese zu schwächen. Und dann versucht man damit dahin zu kommen, dass man die Bibel als, ja, nicht so ganz
relativ. Gottes Wort,
relativ, genau.
Ja, im Lichte der Zeit zu sehen.
Genau, dass man sie dahin bringen kann und dann sagt, das führt dann geradewegs ins Verderben.
Absolut.
Und das ist ein ganz gefährlicher Weg und darauf müssen wir achten, wenn wir sowas in den Gemeinden sehen, dass hier diese Punkte angegriffen werden, vielleicht sogar in der Reihenfolge, dass es eigentlich zu Spaltung führt und die Gemeinde ins Chaos stürzen soll. Ganz gefährliche Sache. Vielleicht positiv sei noch zu erwähnen, wenn denn diese Dinge passieren in der Gemeinde, also wenn es zu diesen Spaltungen in der Gemeinde kommt, was wissen wir, wofür das sind? Was kommt dabei raus? Wenn die Spaltung überhand nehmen.
Also Sichtung selber in der Gemeinde als Resultat wird das die Reinigung bewirken. Ne? Also wir reden jetzt von der Sichtung im Sinne Gottes. Ja? Also die Spaltung oder die, ja, das heißt ja Sichtung im Biblischen, dass eben Gott wirklich Spreu von Weizen trennt und das führt zur Reinigung der Gemeinde und die Folge davon wird sein, dass die Gemeinde bereit ist, das Abschlusswerk Gottes mit Gott gemeinsam zu tun.
Das glaube ich auch. Das ist, glaube ich, das, was Paulus sagt im 1. Korinther 11, 18, 19. Erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind. Und es müssen ja auch Spaltungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden.
Genau.
Also Paulus weiß damals schon in der Gemeinde in Korinth, es müssen Spaltungen unter euch sein, das weiß ich. Ich will die da nicht haben und die sind furchtbar, dass sie da sind, aber sie müssen da sein, damit die Bewährten offenbar werden. Also so, ich vermute mal, auch wenn Paulus so die gesamte Christenheit überblickt, also bis zum Ende der Zeit, dass er sagt, ich weiß, dass Spaltungen kommen, denn es muss am Ende klar sein, wer gehört zu Gott und wer nicht.
Ja, richtig, genau. Ein bitter notwendiger Prozess. Ja, der ist schmerzhaft, es werden sicherlich viele die Gemeinden verlassen, vielleicht ein Großteil, wir wissen es nicht genau. Aber auf der anderen Seite steht auch das Volk Gottes, das sich heute noch in Babylon befindet, steht auf der anderen Seite und ist bereit zu kommen. Weil diejenigen, die in der Gemeinde Gottes bleiben, also die bei der Sichtung quasi als treu erfunden wurden und bleiben, ja, die werden die anderen rufen.
Das ist interessant, das ist ein
schönes. Und die anderen Treuen sind auf der anderen Seite und warten nur noch, dass sie rüberkommen dürfen, ja, dass sie endlich, dass dieser Ruf kommt. Das ist also der letzte Tropfen, auf den sie noch gewartet haben, ja.
Es wird besonders sein.
Es wird interessant,
so sehr interessant, ja. Treue Geschwister aus allen Gemeinden dazukommen,
genau,
werden.
Genau, richtig.
Wie wird übrigens die Gemeinde nach der Sichtung aussehen? Also was wird aus Laodicea?
Das ist das, was ich vorher erwähnt hatte. Der Rat des treuen Zeugen ist hier ganz entscheidend. Laodicea, die Gemeinde selber, ist in einem katastrophalen Zustand. Und in diesem Zustand sagt ja Jesus sogar, ich muss sie ausspucken aus meinem Mund. Mhm. So geht das nicht. Ich kann euch so nicht gebrauchen. Punkt. Das ist das, was Jesus sagt. Jetzt der Rat, nehmt an, also den Heiligen Geist, den braucht ihr ganz, ganz dringend. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir überhaupt benötigen jetzt in der Endzeit. Elementar ohne Ende. Und wenn die Gemeinde diesen Rat annimmt, dann werden diejenigen, die ihn angenommen haben, quasi übrig bleiben, weil die anderen gehen ja raus. Und die, die den Rat angenommen haben, bleiben übrig und werden zubereitet werden für das Reich Gottes und auch für das letzte Werk auf dieser Erde. Also das heißt, die Gemeinde Gottes wird nicht mehr länger im laodizianischen Zustand sein, sondern es ist vorbei. Dadurch, dass sie den Rat Gottes angenommen haben, Gott hat endgültig entschieden. Dann. Mhm.
Es ist interessant, dass aus der Gemeinde Laodicea, aus der letzten Gemeinde, die ja scheinbar so kaputt aussieht, also, ja. Also da ist ja kein Lob an dieser Gemeinde.
Richtig.
Aus der gehen Übrige hervor. Genau. Also es kommt dann eine Gruppe raus. Richtig. Also dass irgendwie Laodicea, damit endet es nicht, sondern es wird am Ende werden Treue gesehen. Ja. Es muss großartig für Johannes gewesen sein, als er diese Zeichen sah, als er die verschiedenen Gemeinden gesehen hat und dann am Ende sah, da ist irgendwas kaputt. Die Gemeinde, gibt es da überhaupt Hoffnung? Und dann einfach ein paar Kapitel weiter und plötzlich sieht er, da sind die Übrigen, die sind doch da in Laodicea.
Genau.
Die waren nur scheinbar unsichtbar in Kapitel 3, ja. Weil die Gemeinde insgesamt so lau war.
Richtig, ja. Mhm. Das ist das Schwierige. Ja. Du hast ja vorher erwähnt, vielleicht, dass wir sicher auf einer Wellenlänge, du hast gesagt, und da kommen die raus, Übrige. Also nicht in dem Sinne, dass es Gruppen gibt in der Gemeinde, die sich quasi als übrig, wir sind die Übrigen, wir gehen jetzt raus.
Danke.
Ja. Genau, sondern sie kommen hervor quasi. Sie bleiben übrig, die anderen sind ausgesichtet und die Treuen bleiben übrig, genau.
Ja, weil das ist keine Abspaltung.
Ist keine Abspaltung, genau. Weil genau das auch ein Thema ist heute. Ja. Die Gemeinden sind gefallen, Babylon, und wir gehen jetzt und machen eine Gruppe auf und wir sind besser, heiliger. Ich kann gewisse Punkte, Motivationen daraus verstehen, weil manche vielleicht so, in Anführungsstrichen, geistlich so geschädigt werden in manchen Gemeinden, die geistlich wirklich tot sind. Ja? Aber das ist nicht die Lösung. Gott sagt, bleib in der Gemeinde, ich werde sichten.
Mhm. Und vor allem sei ein Segen, sei in der Gemeinde, genau. Und hilf den Geschwistern.
Ganz genau, richtig.
Also arbeite für sie, bete für sie.
Ja. Mhm.
Das ist ein wichtiger Punkt, gerade jetzt, wenn die Zeiten stürmisch werden,
ja.
Das Chaos sich um uns herum ausbreitet, die Gesellschaft zerspalten wird. Gerade da müssen wir in den Gemeinden dafür sorgen, dass da ein bisschen Zusammenhalt ist.
Absolut. Mhm.
Vielleicht, ich möchte noch einen letzten Punkt mit dir besprechen. Wie können wir eigentlich so mit Spaltung umgehen? Also, wenn wir jetzt Spaltung in der Gesellschaft, in der Gemeinde sehen, was ist für uns eine gute Art und Weise, darauf zu reagieren?
Wir reden jetzt von der unguten Spaltung, also nicht von der Sichtung Gottes.
Stimmt, danke.
Also genau, von der unguten Spaltung, sprich durch verschiedene Themen und dass man sich wegen Kleinigkeiten die Köpfe einschlägt. Ja, ganz einfach. Mein Rat, mein persönlicher Rat, was ich auch selbst erlebt habe, als immensen Segen: Geh deinen Glaubensweg weiter, konsequent. Egal, was um dich herum geschieht. Wenn du merkst, eine Gemeinde wird auseinandergerissen, da ist ein Lager, da ist ein Lager, die stehen zu dem Thema so, die so. Geh deinen Weg weiter, egal welche Themen gerade aktuell sind. Ja. Handle nach deinem besten Wissen und Gewissen, nach dem, was dir Gott sagt und nach deinem Gewissen, und geh weiter und sei für die anderen ein Segen. Unterstütze weder diese noch jene Gruppe, wenn sie sich streiten, aber steh für die Wahrheit ein. Und für die Wahrheit einzustehen, kann man auch ohne irgendeine Gruppe zu unterstützen, indem man sagt, Leute, vielleicht ist dieser Punkt nicht so elementar erlösungsrelevant, und schaut, was ihr daraus gemacht habt. Ihr habt einen riesen Berg aus einem Körnchen gemacht, und das hat dazu geführt, dass die Gemeinde fast zerstört ist. Ja. Steh für die Wahrheit ein, geh vorwärts im Glauben, lass dich nicht abirren und trage mit deinem Leben als einem positiven Beispiel in der Gemeinde dazu bei, dass die Gemeinde wächst.
Mhm, mhm. Jetzt, wo du das sagst, also dass man manchmal so aus so kleinen Körnchen sozusagen große Berge macht in der Gemeinde, ja. Das gab es zu Ellen White Zeiten öfter mal, dass sowas passiert ist.
Ja, richtig.
Und mir ist dazu eingefallen, das hat sie mal im Review and Herald geschrieben, das ist am 4. November 1965, wurde das mal abgelichtet, das hat sie 1894 geschrieben. Mhm. Da heißt es, Mitarbeiter und Mitarbeiter im Predigtdienst sind gemeint, sollten es nicht als Tugend betrachten, abseits zu stehen, weil sie nicht alle untergeordneten Punkte im selben Licht sehen. Wenn sie sich in den grundlegenden Wahrheiten einig sind, sollten sie keine Meinungsverschiedenheiten über unwichtige Dinge austragen. Sich mit schwierigen Fragen zu beschäftigen, die letztlich keine wichtigen Konsequenzen haben, führt dazu, das Denken von der Wahrheit abzulenken, die für die Erlösung von Seelen lebenswichtig sind. Ungläubige sind kritisch und suchen eine Ausrede zu fabrizieren, wenn sie die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, nicht annehmen. Wo solche Meinungsverschiedenheiten unter uns bestehen, werden die Außenstehenden sagen, es ist früh genug, dasselbe zu glauben wie ihr, wenn ihr euch darüber einig werdet, was die Wahrheit ist. Dadurch ziehen die Gottlosen einen Vorteil aus den Spaltungen und Auseinandersetzungen, die unter Christen herrschen. Mhm. Also so diese untergeordneten Punkte. Manchmal finden wir so einen Punkt, der vielleicht richtig ist und, oder auch nicht, aber denken da so viel drüber nach und das wird plötzlich nur noch Inhalt aller unserer Predigten, das wird Inhalt aller unserer Debatten und ist gar nicht so relevant, um die Menschen zu retten, um Seelen zu erlösen.
Ja, genau.
Und plötzlich ist das aber nur noch Thema in der Gemeinde.
Ja.
Und dann hat man eine Spaltung, weil für andere ist der Punkt halt nicht ganz so wichtig.
Ja. Das hat Ellen White sogar mit ihrem eigenen Mann mal gemacht. Sie hat gesagt, es gab eine Konfliktsituation, da gab es einen Streitpunkt. Mhm. Ihr Mann, der James White, hatte recht, aber sie hat zu ihm gesagt, es war es nicht wert. Der Schaden, der dadurch entstanden ist, ist viel größer, als der Inhalt, die Wertigkeit dieses Punktes war. Der war, was die Erlösung anbetrifft oder den Glauben, nahezu irrelevant im Vergleich zu dem Schaden, den du dadurch verursacht hast. Das hat sie mal deutlich gesagt. Ja. Also, da müssen wir auch wirklich abwägen, was ist relevant, was ist irrelevant. Welcher Punkt ist erlösungsrelevant, welcher nicht. Es ist nicht immer ganz einfach, darüber zu urteilen. Aber ich glaube, Gott hat uns auch einen gesunden Menschenverstand gegeben. Aufpassen muss man natürlich dort, wo fundamental Glaubenssäulen angegriffen werden. Davor hat auch Ellen White schon gewarnt und die Schrift selbst.
Mhm. Ich finde, eine schöne Sache habe ich bei Ellen White noch gefunden, wo sie schreibt, wie wir denn, was wir dagegen tun können. Schreibt sie, was die Ursache der ganzen Spaltung und was können wir tun? Sie nennt es so ein bisschen das Geheimnis der Einheit. Mhm. Sie schreibt in Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, Seite 273, das Geheimnis der Einheit besteht in der Gleichheit der Gläubigen in Christus. Die Ursache aller Spaltung, Unstimmigkeiten und Gegensätze liegt in der Trennung von Christus. Christus ist das Zentrum, auf das alles ausgerichtet sein sollte.
Ja.
Denn je näher wir diesem Zentrum kommen, desto enger werden wir untereinander in Liebe und Mitgefühl zusammenrücken. Und der Charakter und das Ebenbild Jesu werden in uns Gestalt gewinnen. Vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wie schön.
Also sehr schön formuliert, ja. Sehr schön,
also wenn es zu das Geheimnis der Einheit ist, näher zu Christus zu kommen, wenn alle näher zu Christus kommen, kommen sie auch alle näher zu sich, zueinander. Und Spaltung, sagt sie immer, liegt immer an der Trennung von Christus, also wenn man sich von Christus trennt.
Genau.
Und das ist genau das, was wir in der apostolischen Gemeinde um Pfingsten gesehen haben. Da war keine Trennung unter den Geschwistern. Also keine Spaltung, es war vollkommene Einheit, vollkommene Harmonie und das Resultat war die Ausgießung des Heiligen Geistes.
Absolut.
Ist gewaltig. Vielleicht, unsere Zeit ist schon um, Fritz. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, ob du noch einen persönlichen Tipp hast für Geschwister, die das vielleicht erleben in Gesellschaft und in der Gemeinde, diese Spaltung. Vielleicht hast du eine Erfahrung oder einen persönlichen Tipp. In der letzten Minute, die wir noch haben.
In der letzten Minute. Eigentlich knüpfe ich an das an, was ich vorher gesagt habe. Geh deinen Weg nach bestem Wissen und Gewissen. Gieß kein Feuer ins Öl.
Gieß kein Öl ins Feuer.
Genau. Gieß kein Öl ins Feuer, um das Ganze noch schlimmer zu machen, wenn eine Spaltung da ist. Aber geh mit deinem Gewissen und dem, was du gelernt hast, mit gutem Beispiel voran. Und lass dich auch nicht abwehren. Es wird immer Anfeindungen geben. Du wirst in dieser heutigen Welt wirst dich in keine neutrale Zone begeben können, wo du sagst, ich bin abgeschottet von allem, ich habe mit allem nichts zu tun. Nein, du wirst entweder mit links oder mit rechts konfrontiert. Geh deinen Weg, Du musst Position beziehen, das ist ganz wichtig, und dann wirst du wissen, dass Gott mit dir ist, wenn du aufrichtig diesen Weg gehst. Das kann ich nur jedem empfehlen. Such den Streit nicht, sondern geh nach deinem besten Wissen und Gewissen. Und manchmal zwingt dich dein Gewissen zu Dingen, wo vielleicht ein anderer solche Augen machen würde. Was machst du? Ich bin mit Gott und mit mir im Reinen. Mhm. Das muss ich immer sagen können.
Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir einander das auch zugestehen, dass wir nach unserem Gewissen vor Gott unsere Meinung haben dürfen.
So ist es, ja.
Wenn es keine Sünde ist, also wenn ich jetzt...
Ja, natürlich, das ist vorausgesetzt.
Richtig. Genau.
Absolut.
Das müssen wir einander zugestehen. Dann können wir auch im Frieden und Harmonie in der Gemeinde bleiben. So Gottes Geist kann wirken, kann uns die Erkenntnis geben, die wichtig ist für unsere Zeit.
Genau.
Und kann uns so zum Segen werden lassen für die Menschen.
Ganz genau.
Danke, Fritz.
Ich danke.
War interessant, mit dir zu sprechen. Danke für den Austausch, auch für deine Erkenntnisse, die du mit uns geteilt hast. Auch euch natürlich vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Auch schon herzliche Einladung dann zur nächsten Sendung, wenn es mit dem Eisberg voraus wieder weitergeht. Gottes Segen euch.